Ja, mein Name ist Frank, gehöre hier zur Gemeinde, darf im Leitungskreis mitarbeiten, ab und zu mal die Predigt halten, habe mich insofern schon lange auf heute gefreut. Gefühlt war es jetzt lange her, ist aber nur meine Wahrnehmung, kann eure ja gar nicht sein, im Zweifelsfall. Und wir machen in Nehemia weiter. Und wenn ihr es schafft, vorne, danke, das einzublenden. Ich habe mich mit dem Text beschäftigt und habe gedacht, na, weiß nicht. Ne? Was willst du denn dazu sagen? Ist eigentlich vieles, was einen so direkt anspringt. Und mittlerweile habe ich wieder das gegenteilige Problem, alles irgendwie in ein paar 30 Minuten reinzukriegen, was mir so zwischenzeitlich wichtig geworden ist. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte einer meiner Mitarbeiter sein 25-jähriges Dienstjubiläum, ist fast zum selben Zeitpunkt 50 Jahre alt geworden. Und dann kriegt man natürlich von seinem Arbeitgeber und von seinem Chef auch ein ganz nettes Glückwunschschreiben. Das Glückwunschschreiben ging raus. Der Kommentar, der zurückkam, war, echt jetzt? Was war passiert? Naja, es ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Wir sind per Du miteinander, er hat ein Anschreiben mit Sie gekriegt, er hat das vollkommene Standardanschreiben bekommen, sah sich überhaupt nicht darin irgendwie wieder und hat gedacht, echt jetzt? Ja, 25 Jahre für den Laden, eigentlich ein gutes Verhältnis und dann sowas. Und ich glaube, das ist uns so manches Mal das, was uns im Leben am meisten die Schuhe ausziehen kann. Wenn irgendetwas innen drin passiert, in unseren Beziehungen passiert, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Wo wir sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Echt jetzt. Und das ist so heute unser Predigtext. Da geht es ein gutes Stück weit um echt jetzt, um eine Krise, die damals da gewesen ist. Und ich will jetzt erst noch mal so ein bisschen, wir sind ja in der Fortsetzungsserie unterwegs, euch ein bisschen reinholen, sozusagen, was bisher geschah. Volk Gottes, Volk Israel kam über viele Jahrzehnte verteilt zurück in das gelobte Land, zurück nach Jerusalem, hat zuerst den Tempel aufgebaut. Und die ersten, die zurückkamen, das ist von dem Zeitpunkt unserer Geschichte schon fast 80 Jahre her. Dann kam ein großer zweiter Trupp zurück, das ist ungefähr 30 Jahre her. Und dann kamen jetzt nochmal einige zurück, die jetzt mit Nehemia und anderen dann auch zurückgekommen sind. Also wir hatten so Stufen. Und ich stelle mir das so vor, ne, also diejenigen, die schon 80 Jahre da waren, die haben gesagt, hey, ne, haben sie im Griff. Und dann kamen die, die später zurückkamen, die wollten auch noch irgendwie sehen, dass sie klarkamen, hatten dann wahrscheinlich mittlerweile ihre Grundstücke, ihre Häuser. Und dann kamen diejenigen zurück, die ganz zum Schluss dazugekommen sind. Das ist ja dann häufig wie im Dorf, ne? Wie lange musst du hier wohnen, um wirklich das Gefühl haben, dazuzugehören? Und dann reicht dir manchmal das Haus und das Grundstück vielleicht gar nicht, um dieses Gefühl wirklich zu haben. Nehemia war dann ja tätig beim König, hat den Auftrag bekommen von Gott und die Freigabe des Königs, als Statthalter nach Jerusalem zu gehen, um die Mauern um den Tempel herum wieder aufzubauen, um Jerusalem zu beschützen gegen die Feinde von außen. Und die ersten vier Kapitel berichten davon, wie er zurückgekommen ist. Und da hat auch nicht jeder auf ihn gewartet und gesagt hat, hey, gut, dass du da bist, sondern was willst du denn jetzt? Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Es gab die verschiedensten Richtungen, die auch alle eine Meinung hatten. Und trotzdem haben sie angefangen zu bauen. Und im letzten Kapitel, was wir uns angeguckt haben, da war der Feind von außen da. Die haben so langsam gemerkt, Kerle, die machen ja wirklich ernst. Wenn die Mauer noch viel höher ziehen, haben wir ja vielleicht wirklich das Problem, auch wenn wir viel stärker sind, in Jerusalem wieder einfallen zu können. Und dann hat es sich so eine Arbeitsweise etabliert und es wird auch da beschrieben, dass gesagt wird, hey, sie haben fast Tag und Nacht gearbeitet. Sie hatten in der einen Hand quasi das Arbeitswerkzeug, in der anderen Hand war die Waffe am Körper. Es wird beschrieben von Nehemia, dass sie tagelang, wochenlang nicht aus ihren Kleidern rausgekommen sind. Jetzt habe ich mir das vorgestellt, die hatten ja schöneres Wetter als wir, wahrscheinlich war es heiß und ich stelle mir vor, es war staubig, wochenlang nicht aus den Klamotten raus, immer drin geschlafen, morgens platzte dann wahrscheinlich die Kruste ab und es ging wieder oder so. Also ich stelle mir das jetzt nicht so schön vor. Ich glaube, das war tierisch anstrengend, was sie da betrieben haben. Ja, irgendwie sich füreinander aufzuopfern für das, was dran war. Und in der Zeit hat dann auch Nehemia nochmal bewusst dazu aufgerufen und sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, den Feinden von außen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Also war schon echter Aufruf, viel Pathos mit drin und da war dann nachher auch wirklich eine Einmütigkeit da gegen diesen äußeren Feind. Sie wussten, sie sind in Gottes Auftrag unterwegs und im vollen Einsatz. Und das passiert uns als Gemeinde auch schon mal. wir wissen, wir sind in Gottes Auftrag unterwegs, so mit vollem Einsatz, mit der Leidenschaft mit dabei. Und das gefällt dem Teufel nun mal gar nicht. Das findet er, gelinde gesagt, echt doof. Und wenn es halt nicht von außen geht, wenn die Mauern vermeintlich immer höher werden, wenn das Eindringen von außen immer schwerer wird, Manuel hat letzte Woche viel davon schon erzählt, dann ist es halt der Versuch, es von innen zu tun. Und da lesen wir jetzt erstmal den Text, Nehemia 5, die Verse, naja, alles halt. So. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen, ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen, soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden? Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen, doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie, wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Daraufhin rief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter einen Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttelte ich die Falten meines Mantels aus und sagte, wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genauso aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genauso ausgeschüttelt und leer sein. Die ganze Versammlung antwortete Amen und sie lobten den Herrn und die Leute taten, was sie versprochen hatten. Auch verzichtete ich von dem Tag an, als der König mich beauftragte, Statthalter in Juda zu werden, für mich und meine Familie auf die mir zustehenden Abgaben eines Statthalters, und zwar für die ganzen 12 Jahre, vom 20. bis zum 32. Jahr der Herrschaft von König Artaxerxes. Dagegen hatten die führenden Statthalter, die vor mir amtierten, dem Volk schwere Lasten auferlegt und neben Brot und Wein auch 40 Schekel Silber als Abgabe gefordert. Selbst ihre Untergebenen hatten das Volk übervorteilt. Doch aus Gottes Furcht handelte ich nicht so. Ich habe auch selbst am Bau der Mauer mitgearbeitet und alle meine Männer waren ebenfalls dort bei der Arbeit versammelt. Wir alle haben kein Land gekauft. An meinem Tisch trafen sich 150 Vorsteher der Juden zum Essen, ganz abgesehen von den vielen Besuchern aus den Völkern, die uns herum lebten. Dafür mussten täglich ein Rind, 6 ausgewählte Schafe und Ziegen und eine große Anzahl Geflügel für mich zubereitet werden. Alle 10 Tage wurden darüber hinaus die Weinvorräte aufgefüllt. Dennoch forderte ich mein Recht als Statthalter auf Abgaben vom Volk nicht ein, da die Arbeit ohnehin schwer auf den Menschen lastete. Mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe. Viel Text, viel drin. Was ist passiert? Es ist das passiert, was heute auch immer wieder passiert. Und ich möchte mal in der Aktualität anfangen. Wir haben unheimlich viele Situationen im Moment in der Welt, wo Menschen protestieren. Wann stehen Menschen auf? Wann fangen sie an, Plakate zu malen? Wann lassen sie sich nicht mehr kleinkriegen? Das ist spätestens dann der Fall, wenn der soziale Unfrieden groß genug ist, wenn die Schere von Arm und Reich nicht mehr auszuhalten ist, wenn die einen vermeintlich in Saus und Braus leben und die anderen keine Möglichkeit haben, sich ernähren zu können. Ich habe hier Bilder mit dabei, unten rechts angefangen. Das sind die Flüchtlinge in dem Lager in Moria, die irgendwann dann offensichtlich ihr eigenes Lager angezündet haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Daneben ist Belarus, Lukaschenko, der seine Landsleute niederknüppeln lässt, verhaften lässt, einschüchtern lässt, um weiter an der Macht sein zu können. Daneben haben wir Bolsonaro in Brasilien, der es geschafft hat, auch hier eine wirklich große soziale Spaltung reinzukriegen, wo die Menschen nicht mehr bereit sind, nachzugeben. Und ganz links, das ist Amerika mit den Aufständen, mit den Demonstrationen gegen einen Präsidenten Trump und in einem Volk, das im Moment, glaube ich, so gespalten ist, wie es selten in der Geschichte der Fall gewesen ist. Sozialer Unfrieden, empfundene Ungerechtigkeit führt dazu, dass Menschen aufstehen. Was ist hier passiert? Und ich glaube, das muss man sich nochmal vorstellen. Stell dir vor, du hast den ganzen Tag gearbeitet. Du schläfst abends in deinen Klamotten mit der Waffe in der Hand, weil der Feind kommen könnte. Du hast kaum genug zu essen. Deine Familie kommt vorbei und sagt, hier, wir haben nichts mehr zu essen, weil wir können ja nicht auf den Feldern unterwegs sein. Wir können nicht gleichzeitig eine Mauer aufbauen und dafür sorgen, dass wir Getreide anbauen. Das funktioniert einfach nicht. Und du hast einen anderen neben dir liegen, der dir im Zweifel vorm Einschlafen noch gesagt hat, hey, du weißt schon, die Verpfändungsurkunde musst du noch unterschreiben. Du weißt schon, nächsten Monat, da wird die Kohle aber endlich fällig. Oder da kommt die Nachfrage, Mensch, du hast doch noch drei Töchter, wann verkaufst du denn die nächste, um mir dann einen Teil meines mir zustehenden Geldes wiederzugeben? Für mich unvorstellbar. Mit welcher Motivation drehe ich jeden Morgen wieder an? Mit welcher Motivation gehe ich her und versuche mit solchen Menschen im Nebeneinander etwas zu bauen? Dieser soziale Unfrieden hatte verschiedene Stufen. Das erste war, du hattest Eigentum und konntest es beleihen. Das hat sich bis in die heutige Zeit locker gehalten. Ja, du kannst Eigentum beleihen, kannst dann Geld von der Bank dafür kriegen. Irgendwann, wenn es nicht mehr funktioniert, dann bist du halt so weit, dann musst du dein Eigentum verkaufen, um deine Schulden noch bedienen zu können. Hochaktuell, Alex, offensichtlich das, was du gesagt hast. Es gab dann sexuellen Missbrauch von Töchtern und Söhnen aus dem identischen Volk von den anderen, von den Gläubigern. Wenn ich mir vorstellen sollte, eins von meinen vier Kindern, weil ich meine Schulden nicht mehr bezahlen könnte, müsste seinen Körper anbieten, damit wir irgendwie wieder mal ein bisschen weiterkommen, um dann an der Stelle was zu essen zu haben. Unvorstellbar. Noch schlimmer, du müsstest deine Kinder verkaufen, um deine Schuld einzulösen. Vieles davon war in der damaligen Zeit normal. Es gab tatsächlich dieses Thema des Beleihens. Es gab natürlich das Thema des Verkaufens, das gibt es bis heute. Es gab sogar das Thema der sogenannten Schuldsklaverei. Wenn du es nicht mehr bezahlen konntest, hast du gesagt, hey, ich kann nicht mehr. Und dann war aber der andere verpflichtet, dich aufzunehmen wie ein Gast. Er war verpflichtet, dich einzustellen wie ein Arbeitnehmer. Du warst verpflichtet, für ihn zu arbeiten. Und dann gab es alle 7 Jahre einen Schuldenerlass. Ganz ähnlich wie heutzutage in der Privatinsolvenz. Du hast 7 Jahre lang eine Wohlverhaltensphase und wenn du 7 Jahre lang da unterwegs gewesen bist, dann wurden dir die Schulden erlassen. Und dann gab es die sogenannten Jubeljahre. Kennt vielleicht noch der ein oder andere so eine Begrifflichkeit. Jubeljahre waren alle 7 mal 7 Jahre. Da war dann tatsächlich ein komplettes Erlassen von Schulden da und man hat da gefeiert, dass das ganze Volk befreit gewesen ist. War hier nicht so. Wir haben diejenigen, vielleicht die, die schon länger da waren, vielleicht die, die schon länger sich etabliert haben, Geschäfte aufgebaut haben, vielleicht diejenigen ausgenutzt, die erst später zugekommen sind, wie auch immer. Es war ein Volk und trotzdem haben sie sich gegenseitig ausgebeutet. In der modernen Kriegsführung ist irgendwann eine Begrifflichkeit aufgekommen. Ich habe es kennengelernt im Irakkrieg mit dem Begriff Friendly Fire. Friendly Fire, das ist dieses Feuer, dieser Beschuss, der durch die eigenen Leute ausgelöst wird. Du stirbst nicht durch den Feind. Du stirbst durch deine eigenen Truppenteile. Und mittlerweile schätzt man, man hat ja Hochrechnungen heutzutage, dass fast die Hälfte aller Toten in einem Krieg durch Friendly Fire passieren. Wie kann sowas sein? Das ist wie im Innern auch. Fronten verschwimmen irgendwie. An den Mauern war es klar. Da draußen, das sind die Feinde, wir drin, wir sind irgendwie die Guten, da hast du die Klarheit. Innen drin war das nicht mehr klar. Da verschwimmt es auf einmal. Dann ist die Frage, was tun denn Menschen, weil sie ein fehlerhaftes Verständnis haben? Ich bin überzeugt davon, da gab es welche, für die war das, was auf der linken Seite steht, vollkommen normal. Das war die geübte Praxis, das hat man damals so gemacht. Die haben sich gar nichts dabei gedacht. Andere wussten ein bisschen besser und haben es trotzdem so gemacht. Und wieder andere werden gesagt haben, genau die Situation, die nutze ich aus. Ja, hier mache ich mir jetzt die Taschen richtig voll, weil ich habe die Möglichkeit und ich habe die Macht dazu. Empfundene Ungerechtigkeit führt zum Aufschrei. Beobachtung in der Situation. Diese Gefahr von innen, diese Krise, die ist größer, die hat mehr Spaltpotenzial, die hat mehr Potenzial, wirklich was kaputt zu machen, als irgendwas, was von außen kommen kann. Und ich glaube, das ist für uns als Gemeinde, für uns als Familien immer wieder wichtig, drauf zu gucken, wo sind wir da gerade unterwegs und wo haben wir miteinander unsere Konflikte und wo haben wir miteinander unsere Krisen. Und ich weiß, insbesondere wenn das innen drin ist, verlieren wir dabei auch manchmal an Klarheit in der Ansprache. Das wird irgendwie weicher. Da hofft man darauf, dass es von alleine besser wird. Und das hier ist ein Zeichen dafür, wie lange muss das gegärt haben? Wie lange muss es gedauert haben, bis die Menschen gekommen sind, haben so aufgeschrien, haben gesagt, Mensch, Nehemia, du musst was tun. So kann es doch nicht weitergehen. Und häufig sind es die kleinen Themen. Alltagsproblem, gibt nicht genug zu essen. Alltagsproblem, können gerade nicht raus aus die Felder. War kein Riesenpolitikum oder sonst irgendwas. War irgendwie normal. Ja, die einen werden reicher, die anderen werden ärmer, die einen haben was zu essen, die anderen nicht. Alltagsprobleme. Wenn ich auf die letzten Jahre unserer Gemeinde zurückgucke, das mag aber nur in meinem verschwurbelten Gedächtnis der Fall sein, da sah ich die größten Konflikte hier in der Gemeinde hatten wir, als es darum ging, unten das Haus zu verkaufen, das Haus hier zu bauen. Den fortgesetzten Konflikt, große Diskussionen hatten wir damit, als es da hinten in dem Raum noch einen großen Konferenztisch gab. Das war unser goldenes Kalb. Da sind wir auch gerne mal drum rumgelaufen und der eine Teil fand das anbetungswürdig und die andere nicht. Das hat wirklich Beziehungsebenen teilweise gekostet, weil Unverständnis da gewesen ist. Alltagsprobleme führen dazu. Und dann sagt Nehemia auch noch, hey, wenn ihr auf diese Spirale drauf guckt, das ist doch Wahnsinn. Als erstes verschulden sich die Menschen, um das zu bezahlen, was sie brauchen, nämlich was zu essen. Anschließend werden sie versklavt und dann kaufen wir sie zurück. Und er setzt noch eines davor. Dieses Volk zurückzuholen, ins gelobte Land zurückzuholen, nach Jerusalem zurückzuholen, das hat schon viel Geld gekostet. Man hat die damals nämlich freigekauft. Und dann kamen die zurück, dann haben sie sich, als sie zurückkamen, neu verschuldet, wurden wieder versklavt und dann hat man sie wieder zurückgekauft. Das ist so ein bisschen wie bei uns mit der Mehrwertsteuer. Da ist der Verkaufspreis höher als der Einkaufspreis. Ja, ist doch total bekloppt. Du holst sie zurück, anschließend verkaufst du die wieder und bezahlst noch mehr Geld dafür, um sie wieder zurückzuholen. Und er macht deutlich, das eine, das ist schon schlimm. Das ist wirtschaftlich dumm. Das zweite, das ist viel schlimmer. Wenn das Gottes Volk ist, ist doch eine Lachplatte. Willst du da dazugehören? Guck mal, wie die miteinander umgehen. Ja, die müssen ihre Kinder verkaufen, die werden versklavt, anschließend kommt jemand aus der eigenen Familie, löst die irgendwann wieder aus, bezahlt noch mehr Geld dafür. Das kannst du dir doch wirklich sparen. Und das ist das, was Nehemia sagt. Ihr macht Gott zum Gespött aller Völker. Wenn die da drauf gucken, das kannst du doch keinem mehr erklären. Das ist doch nur zum drüber lustig machen eigentlich lächerlich. Was macht Nehemia drauf? Er wurde zornig. Ich habe schon häufiger in meinem Leben darüber nachgedacht, gibt es guten, heiligen Zorn? Ich habe jetzt nicht unbedingt die beste Antwort drauf. Ich kann aber sagen, in der Bibel wird beschrieben, dass Gott schon mal zornig wurde. Da wird auch beschrieben, dass Jesus zornig wurde, als er die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen hat. Der wurde auch zornig, als er gemerkt hat, dass die damaligen Juden einfach nicht bereit waren, die Pharisäer auf ihn zu hören. Es gab andere Stellen in der Bibel, wo es darum ging, zornig zu sein. Gleichzeitig steht in der Bibel aber drin, dass Zorn eins von den ganz schlechten Themen ist. Und jetzt ist so die Frage, was unterscheidet denn den einen Zorn von dem anderen Zorn? Und gibt es irgendwo diesen heiligen Zorn, innerhalb dessen wir uns gut fühlen können? Naja, Also Nehemia wurde zornig und hat dann eines getan, was viele zornige Menschen anschließend nicht tun. Er hat nachgedacht. Steht's von unserer Stelle mit drin, ne? Ich wurde total zornig und dann habe ich erstmal nachgedacht, was mache ich denn jetzt? Die Stelle, die wir hier betrachten, das Kapitel ist für mich deswegen so interessant, weil Nehemia war schon jemand, der sehr stark im Gebet stand. In jedem anderen Kapitel könnt ihr nachlesen, und da hat er gebetet, und da hat er gebetet, und da hat er gebetet, und da hat er gebetet. Hier das Kapitel könnt ihr durchlesen, hat er nicht einmal gemacht, ist zumindest nicht einmal aufgeschrieben, aber er hat nachgedacht. Und dann ist so die Frage, worüber hat er denn nachgedacht? Doch wahrscheinlich über das, was ist denn jetzt in der Situation richtig? Und wie er zu einer Einschätzung gekommen ist, was ist denn eigentlich richtig, kommen wir gleich dazu. Und dann hat er, nachdem er für sich die Klarheit hatte, für sich den Kompass hatte und für sich den Eindruck hatte, jo, ich bin jetzt gerade mal berechtigt sauer, dann hat er gesagt, dann ziehe ich jetzt auch durch. Und ich glaube, dass das bei Jesus genauso gewesen ist. Als er die Händler im Tempel gesehen hat, hat er sich irgendwann überlegt, bin ich jetzt berechtigt sauer, jo, dann ziehe ich jetzt durch. Und das ist so die Form von Zorn, wo ich denke, naja, okay, wenn du gegen diese Empfindung nichts machen kannst, wenn du nachdenkst, wenn du überlegst, ist das jetzt im Kontext Gottes? Und du kommst zu der Bestätigung, ja, das ist jetzt bestimmt auch etwas, wo Gott sauer wäre und wo er mir einen Auftrag gegeben hat, etwas anderes zu tun, dann mag es so etwas geben, ob es ein heiliger Zorn ist, weiß ich nicht, aber ein Zorn, der die Chance hat, etwas Gutes zu bewirken, weil ansonsten zerstört Zorn. Jetzt kommt das Nächste. Ich weiß nicht, wer von euch steht so auf das, was Rebecca den ganzen Tag macht. Mir geht das nämlich so ähnlich. Manchmal kommst du dir vor, als kämst du den ganzen Tag nicht raus, irgendwelche Krisen zu managen. Dann versuchst du, die zu Hause möglichst klein zu halten oder sonst irgendwas. Es gibt Menschen, denen fällt das total leicht, Konflikte anzusprechen. Und andere werden versuchen, es zu vermeiden, soweit es nur geht. Das Doofe ist, die meisten Konflikte, die meisten Krisen gehen nicht von alleine. Die großen Dinge hätte ich keine Beobachtung, wo es irgendwie von alleine passiert wäre. Es braucht immer jemanden, der es anspricht. Und das fühlt sich auch gar nicht immer schön an, einen Konflikt anzusprechen. Also mir geht das so, weiß nicht, wie dir das geht, so manchmal habe ich keine Lust mehr. Weil du hast den Eindruck, du bist anschließend immer der Depp. Du bist doch jetzt derjenige, der die Abläufe stört. Du bist genau derjenige, wo die Menschen nachher wieder sagen, oh, wäre der nicht gekommen. Und eigentlich willst du ja auch gemocht werden. Eigentlich willst du doch gar nicht ganz alleine dastehen. Und ich habe den Eindruck, dass derjenige, der Konflikte offen anspricht, häufig derjenige ist, der erst schon mal alleine dasteht. Ich wünsche euch den identischen Mut, den Nehemia gehabt hat, es trotzdem zu tun, wenn ihr euch darüber im Klaren seid, dass es notwendig ist. Es wird nicht ohne funktionieren. Zu dem Nächsten müssten wir jetzt echt Zeit haben, haben wir nicht. Ich mache jetzt mal die Schnellfassung davon. Ich habe mal was gelernt, da gibt es 9 Stufen, wie ein Konflikt immer größer wird. Und die 9 Stufen kann man dann nochmal in 3 so ein bisschen clustern und die gehe ich mit euch durch. Wenn Benny und ich jetzt einen Konflikt hätten, weil der trinkt Kaffee, ich trinke keinen, wobei ich gar keinen haben will und ich mutmaße ja auch nur, dass Kaffee drin ist. Wenn wir einen Konflikt hätten und würden den jetzt miteinander irgendwo diskutieren und ihr wärt gar nicht da, dann hätten wir die Chance, aus dem Konflikt rauszukommen mit Win-Win. Beide gewinnen. Benny trinkt weiter Kaffee, ich habe meinen Frieden, weil davon wollte ich ja gar nichts haben. Und wir haben keine anderen Menschen mit dazugenommen. Und dann neigen wir als Menschen häufig dazu, eine Grenze zu überschreiten. Die Grenze ist die, wenn aus einem Konflikt zwischen 2 Personen einer entscheidet, ich nehme jetzt noch andere mit dazu. Wenn ihr entscheidet, ich nehme jetzt noch andere mit dazu, überschreitet ihr folgende Grenzen. Ab dem Zeitpunkt wird einer in der äußeren Wahrnehmung verlieren. Einer wird gewinnen, einer wird verlieren. Jetzt ist der Konflikt öffentlich. Ihr sucht jemanden, der das entscheiden soll. Ihr sucht jemanden, der auf eurer Seite steht, der dem anderen nochmal deutlich macht, wie falsch er eigentlich liegt. Es ist die Situation Win-Lose. Das ist die Situation, wo ich ganz häufig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, und du müsstest jetzt was tun, frage, willst du das wirklich? Weil wir werden eine Beziehung beschädigen. Wir kommen ohne Verlust nicht mehr aus der Nummer raus. Hast du mit dem anderen alles dafür getan, um das klären zu können? Wenn du alles getan hast, keine Frage, ich komme mit rein. Aber dann müssen wir wissen, Win-Win funktioniert dann nicht mehr. Dann sind wir bei Win-Lose. Wenn die Steigerung davon da ist, dann kann das nachher bis zum Lose-Lose führen. Beide verlieren. Die extreme Ausprägung ist, Hauptsache du stirbst und wenn es mich mein Leben kostet, ist es mir egal. Das ist die maximale Ausprägung für Eskalation. Ungefähr ab der Mitte, ungefähr da, wo wir in Win-Lose unterwegs sind, ab einer gewissen Eskalationsstufe, schafft ihr das im Normalfall auch nicht mehr zu zweit aus der Nummer rauszukommen. Und da ist es ganz hilfreich, einen Menschen mit dazu zu nehmen, der Ahnung hat, wie man mit Konflikten umgeht. Neudeutsch ist das ein Mediator, der dann einfach dabei hilft, beide Seiten auszugleichen und auf einen Kompromiss hinzuarbeiten. Ja, Nehemia wird sich das überlegt haben. Ich trete jetzt mal hier an gegen die führenden Juden und die Stadtoberhäupter. Ja, noch mehr Knies auf einmal konntest du ja nicht einfangen, oder? Weil die hatten ja erstmal ein gleichgerichtetes Interesse. Für die lief die ganze Geschichte ja. Ja? Die waren privat abgesichert, denen ging es privat gut, jetzt wird noch die Mauer aufgebaut, die Zukunft steht. Und er legt sich trotzdem mit denen an. Und dann passiert in unserer Geschichte etwas, was ich als Wunder bezeichnen würde. Die sagen alle, du hast recht. Kann sein, dass ich doof formuliere, ist mir aber noch nie passiert. Ja, also wenn ich eine Veränderung anstoße, die andere Menschen nicht bestellt haben, ist der unwahrscheinlichste Fall, dass die alle sagen, du hast recht, genauso machen wir es. Wenn man da in die Wissenschaft reinguckt, wie viele Menschen sind so ungefähr dagegen, wenn du 100 Menschen hast, du erzählst denen so eine Nummer, wie viele Menschen sind normalerweise dagegen von 100? Was denkt ihr? 3/4. Es geht in die richtige Richtung, ungefähr 95 von 100. Also ungefähr 5 von 100 sagen, hey, coole Idee, ja, hast du recht. Und die anderen beiden haben unterschiedliche Motive. Der eine Teil derjenigen, die im Widerstand sind, sagen, ich weiß genau, was da kommen wird und die alte Welt ist für mich besser als die neue. Deswegen finde ich die alte Welt besser als die neue und deswegen wirst du mich auch nicht davon überzeugen können, dass die neue besser sein wird als die alte. Und die anderen haben einfach noch nicht so genau verstanden, was die neue Welt bringen wird. Und dann gibt es einige wenige, bei denen kommt beides zusammen. Die haben es nicht genau verstanden, glauben aber, dass die alte Welt besser ist als die neue. Die kriegst du aus dem Widerstand fast gar nicht raus. Also das, was hier passiert, ich wollte das nur sagen, wenn ihr zukünftig Konflikte ansprecht und ihr erlebt das nicht sofort, dass die Leute euch um den Hals fallen und sagen, Mensch, toll, dass du das jetzt angesprochen hast, bin total deiner Meinung, seid beruhigt, es ist total normal. Ja? Hey, das hier ist ein Wunder, das ist unnormal, beweist in der Situation, dass Gott wirklich vollkommen damit drin gewesen ist, aber es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo Menschen im Gottesauftrag Konflikte ansprechen und anschließend nichts passiert. Wie häufig hat Jesus Konflikte bei den Pharisäern angesprochen und es ist nichts passiert außer Widerstand? Also bitte macht vom Ergebnis nicht abhängig, ob es richtig war, etwas anzusprechen. Es ist richtig, es anzusprechen. Versucht es erst klein zu halten. Guckt ab einem gewissen Zeitpunkt, ob ihr sowas wie ein Mediator gut dabei gebrauchen könnt und tut alles dafür, dass ihr nicht in die Nummer lose-lose reinkommt. Denn wenn es nachher nur noch darum geht, dann bleibt am Ende nur Zerstörung übrig. Das, was beim Konfliktlösen bei mir häufig dann zu kurz kommt, ist, den Leuten transparent zu machen, was passiert, wenn nichts passiert. Wir sagen unseren Mitarbeitern immer, was ist die nächste gewünschte Verhaltensweise? Und die überlegen sich dann, ja, und jetzt? Guck ich mal. Hab schon ganz andere Sachen überlebt. Geht auch wieder vorbei. Ja, also wenn Nehemia nur die Nummer gebracht hätte, Appell, hey, das hättet ihr nie machen dürfen und macht das jetzt alles. Und dann wäre das Thema durch gewesen. Ich glaube, es wäre wenig passiert. Das, was er gemacht hat, war ja nochmal so, better safe than sorry, nochmal zweimal oben einen drauf. Ja, also er hat die angesprochen, er hat von denen die Rückmeldung bekommen, jawohl, wir haben es kapiert. Und dann sagt er, kommt mal her, ihr Pastoren, ja, ihr Prediger des Volkes, und jetzt lassen wir euch einen Eid schwören. Weil nur einfach sagen reicht mir nicht. Dann haben sie einen Eid geschworen. Und dann hat er gesagt, nur Eid reicht mir nicht. Jetzt sage ich euch auch noch, wenn ihr diesen Eid verletzt, dann soll das so sein, wie ich meinen Mantel jetzt hier ausschüttel, dann sollt ihr genauso aus dem Haus Gottes rausgeschleudert werden. Schon heftig. Wo ist der Unterschied zwischen Drohung und Transparenz? Für mich schwierig. An der Stelle aber war vollkommen klar, ne? Also da konnte zumindest von den Stadtoberhäuptern und von den führenden Juden keiner sagen, dass er nicht wusste, was jetzt auf dem Spiel stand. Und dann musst du halt eine Entscheidung treffen und dann musst du mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Und ich glaube, dass es uns gut tut, in Konflikten auch deutlich zu machen, was sind die möglichen Konsequenzen, weil Menschen entscheiden sich im Wesentlichen zwischen den Konsequenzen, ob sie etwas angehen werden oder nicht. Was hat er noch mit drin? Als Leiter geht es ihm um Glaubwürdigkeit. Da hat er sich ja zum Schluss so fast einen ganzen Abschnitt nur für sich selbst gewidmet, ne? Also, ich hätte als Statthalter gedurft, habe ich aber nicht. Ich hätte das gedurft, habe ich aber nicht. Dann hätte mir das zugestanden, habe ich aber nicht. Und schließt ganz zum Schluss mit, mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe. Ja, also da hat er sein eigenes Fleißbuch hier ausgefüllt und hat dann das so deutlich gemacht, aber gleichzeitig war er dann natürlich auch als Vorbild tatsächlich unterwegs, um auch dem Volk vorzumachen, dass er dahinter steht. Auch er hatte Geld verliehen und hat das jetzt freigegeben. Auch er hätte haben können und hat es nicht gemacht. Und ich glaube, das ist das, was man immer beachten muss, wenn man anderen etwas predigt. Also das rede ich jetzt zu mir. Ne? Ich kann jetzt nicht etwas predigen und es anschließend selbst nicht tun. Und zweimal, ich habe ja gesagt, er hat nicht gebetet in diesem Abschnitt, und zweimal bemüht er aber ein Handlungsmotiv. Er sagt dem Volk damals, ihr müsstet doch aus Ehrfurcht vor Gott. Und als er nachher seine Aufzählung macht, was er dann gemacht hat, sagt er, aus Gottesfurcht habe ich. Also zweimal geht es darum, dass das für ihn ein Handlungsmotiv ist, aus Gottesfurcht zu handeln. Ich brauche jetzt nochmal einen kurzen Bibeltext dazu, um das zu verdeutlichen. Der kommt aus Jesaja 43, 1 bis 7. Und das ist deutlich vor unserer jetzigen Geschichte. Das ist genau das, was quasi als Prophetie von denen, die jetzt genau in der Situation von Nehemia drin sind, was die jetzt erleben. Und hier sagt der Herr, hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien und Sepa. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Hab keine Angst. Denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf. Gebt mein Volk heraus. Haltet es nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Aus meiner Sicht genau eine Zusage für dich heute Morgen. Er hat alles dafür getan, um uns zu seinen Kindern zu machen, uns zu einem Volk zu machen. Und wenn das die Basis ist für Nehemias Handeln, dann sagt er, wenn das alles richtig ist und ich, Nehemia, habe genau das erlebt, wir sind über 80 Jahre hinweg zurückgeführt worden nach Jerusalem. Wir sind wieder zu einem Volk gemacht worden. Wir haben die Aufgabe, ein Volk zu sein, was diesen Gott groß macht. Dann ist das meine Basis für alles, was ich tue. Und wenn ich dann sehe, dass meine Volksmitglieder ihre eigenen Menschen versklaven, dass sie sie missbrauchen, dann kann das nicht sein. Vor dem Hintergrund dessen, was Gott will, kann das nicht sein. Und wenn das nicht sein kann, dann brauche ich an der Stelle vielleicht auch kein Gebet. Vielleicht auch doch, aber es hat in dem Moment nicht gepasst, war da nicht mehr drin. Aber dann ist es die Ehrfurcht vor diesem Gott, dann ist es genau dieses Handeln Gottes, was meine Basis dafür legt, um genauso zu handeln, wie ich es tue, weil ich gar nicht anders handeln kann. Die Frage, was lernen wir draus? In dem Kontext des Jesaja-Textes war dieses mit drin, ich habe euch befreit. Wenn du Kind Gottes bist, bist du befreit. Das Volk damals wurde beschenkt, Rückkehr, wieder in Anspruchnahme von Jerusalem, Aufbau des Tempels. Wir wurden beschenkt mit all dem, was dafür erforderlich ist, um als Kind Gottes leben zu können, um als Gemeinde leben zu können, um uns ergänzen zu können. Sie wurden damals beauftragt, baut den Tempel wieder auf, baut meine Stadt Jerusalem wieder auf. Und wir sind genauso beauftragt. Wir sind beauftragt, Volk Gottes zu bauen. Wir sind beauftragt, dazu Gemeinde zu bauen. Wir sind beauftragt, dazu rauszugehen und das, was uns ausmacht, woran wir glauben, nach außen zu geben. In Philipper 2, Vers 4 steht so sinngemäß drin, hey, achtet nicht nur auf euch. Guckt nicht nur auf die Sachen, die euch angehen, sondern achtet insbesondere auch auf die anderen. Und ich stelle mir das fest, wie das gewesen sein muss, wenn du als Volk zurückkommst aus dieser Gefangenschaft, wenn du wieder in diese Stadt hineinkommst, wenn du anfängst, diese Stadt wieder aufzubauen und dann wird das wieder Heimat, dann bist du darin geborgen. Wir sind geborgen in unserer Beziehung zu Gott, wir sind geborgen in dieser Gemeinde, dafür ist Gemeinde da, um diese Geborgenheit auch zu geben und wir sind darin auch gehalten. Gehalten bedeutet, hey, es geht nicht jedem gleich gut. Und mancher hat wirklich doofe Zeiten, die er durchlebt. Und das kann er aber hier dadurch erleben, dass er es mit anderen teilen kann und hoffentlich aufgefangen wird, weil es geht darum, geliebt zu sein. Wir sind geliebt von Gott und wir sollen daraus lieben. Und das ist ja die Übersetzung des Neuen Testamentes in 1. Korinther, das drinsteht, wir sind ein Leib. Und wir können auch nur agieren als ein Leib. Damals ist gesagt worden, ihr seid ein Volk, wir sind ein Leib. Und ich glaube, dieses ein Leib verdeutlicht das noch viel mehr, weil wir nur gemeinsam wirklich funktionieren können. Und dann leitet sich daraus aber auch etwas ab. Vertrauen ist an der Stelle nicht so gemeint, wie der andere tut das, was ich gerne will. Das ist unsere normale Übersetzung von Vertrauen, funktioniert in der Ehe auch nicht immer. Der andere tut das, was ich jetzt gerne will. Was auch in der Ehe gut helfen würde, ist, Vertrauen meint, der andere meint es gut mit mir. Ich muss mich darauf verlassen können, dass es der andere gut mit mir meint. Wie kann sich denn bei Nehemia der Arme darauf verlassen, dass es der Reiche gut mit ihm meint, wenn er seine Kinder verkaufen und versklaven muss? Kann er doch gar nicht. Und das ist etwas, was Gemeinde besonders wertvoll macht, wenn das da ist. Kann ich jedem hier vertrauen, dass er es gut mit mir meint? Und ich glaube, wir leben dann als Gemeinde in dem Kontext, den Gott von uns will, wenn wir das ausstrahlen, dass wir es miteinander gut meinen. Wir werden niemals immer genau das tun, was der andere gerne hätte. Und manchmal ist es auch genau richtig so, dass wir das nicht tun. Denn Gott tut auch nicht immer das, was wir gerne hätten. Er meint es aber gut mit uns. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann geht es auch darum, einander zu versorgen und Sachen, die man hat, auch zu verteilen. In der Apostelgeschichte wird berichtet damals, es wurde ja immer mehr, die Gemeinde wurde immer größer und diejenigen, die was hatten, die haben es verkauft. Gaben es der Gemeindeleitung, sorgt dafür, dass alle versorgt sind und dann steht in der Apostelgeschichte drin und Armut gab es bei ihnen nicht. Kurzer Ausblick, dann sind wir gleich durch. Das nächste kann provokativ sein, vielleicht auch nicht, müsst ihr mal gucken. Ich habe mich gefragt, wir leben ja im Moment so in Deutschland. Deutschland ist nach meinem Dafürhalten schon eher die Sonnenseite des Lebens, so unter rein menschlichen Aspekten. Gibt kaum ein Volk auf der Welt, dem es so gut geht wie uns Deutschen. Und die spannende Frage ist ja, was haben wir eigentlich mit all dem zu tun? Weil bei uns demonstriert mal jemand, yo, so what, aber doch nicht wie in den ganzen anderen Staaten. Nach meinem Dafürhalten, inklusive dem, wie wir mit Corona im Moment umgehen und wie es uns geht, das hat ganz viel mit dem deutschen Sozialstaat zu tun. Weil da springt jemand ein und puffert zumindest auf einer gewissen Ebene ab, sodass man nicht ganz untergeht. Ich kann das in anderen Ländern verstehen. Hey, entweder du kommst zur Arbeit oder du kriegst kein Geld. Wenn das bei uns auch so wäre, es würden viel mehr Menschen zur Arbeit gehen mit Infektionen und würden viel mehr andere Menschen anstecken. Schön, dass es bei uns sowas gibt wie Lohnfortzahlung. Ja? Bei uns wären viele mehr Menschen arbeitslos, wenn es sowas gegeben hätte wie Kurzarbeitergeld. Und. Die Frage ist nur, Blick in die Zukunft, wie sieht es denn in Zukunft aus? Ein paar von den Aussagen sind total valide. Das ist einfach, weil das ist heute schon klar. Wir werden in Zukunft viel mehr Altersarmut in Deutschland sehen. Warum werden wir viel mehr Altersarmut in Deutschland sehen? Erster Teil, weil es heute schon nicht mehr vollständig funktioniert. Durchschnittliche Witwenrente in Deutschland liegt bei unter 800 Euro. Versuch mal mit 800 Euro irgendwo in der Stadt zu leben, Miete zu bezahlen, essen zu gehen und noch irgendwas nebenbei zu haben, Klamotten zu kaufen. Fast unmöglich. Also heute kommen wir schon an Grenzen. Wir merken es hier nur nicht so stark. Dieses Rentenniveau, was dieses möglich macht, wird aber jetzt schon perspektivisch abgesenkt. Warum? Weil heute ist das so, also Siegfried ist ja ein Rentner, der muss jetzt kurz herhalten, dann darf ich das Beispiel machen, weil da vorne sitzen jetzt in Summe 4 Beitragszahler, ne? Und wir 4 Beitragszahler haben momentan einen Rentner zu versorgen. Im Jahr 2050 ist das Verhältnis 2:1. Dann bin ich in Rente, ich habe mir auch schon meine 2 Beitragszahler gut ausgezahlt, gesucht, ja. Ich weiß schon, wer das machen sollte, damit das gut funktioniert. Aber wenn, das ist die Botschaft dabei, wenn zukünftig noch genauso viel Rente ausgezahlt werden soll, müssen die Beitragszahler doppelt so viel bezahlen für ihren Rentner oder der Rentner muss auf was verzichten. Stand heute, er muss auf was verzichten. Altersarmut wächst. Der Sozialstaat wird Hilfe benötigen. Wir haben uns gerade verschuldet auf was weiß ich wie viele Jahrzehnte. Da ist kein Spielraum mehr großartig drin. Das nächste, diese empfundene Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich, die wird steigen. Das geht heute so ein bisschen. Das hat jetzt über Jahre dafür gereicht, um politische Parteien in einem ganz rechtsradikalen Spektrum zu nähren. Das wird in den nächsten Jahrzehnten fast zwangsläufig mehr werden, wenn die empfundene soziale Ungerechtigkeit größer wird. Meine persönliche Meinung, ich bin kein Pessimist, wir werden in Deutschland das noch sehen, dass dann Menschen tatsächlich dafür protestieren werden und nicht nur der Einzelne, der irgendwo mal an einem U-Bahn-Schacht sitzt und die Hand aufhält. Ja, und hinzu kommt, wir werden ein Volk der Alten werden. Das kann man deswegen schon ganz genau sagen, weil alle, die im Jahr 2050 älter als 60 sein werden, sind heute schon auf der Welt. Ne? Nochmal, alle, die im Jahr 2050 älter als 60 sein werden, sind heute schon auf der Welt. Das heißt, wir wissen heute schon, wie viele da sind und wir wissen, dass genau die Generation mit den meisten Kindern jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen werden. Das sind die Babyboomer, das ist die ganze Nation bis dahin. Das heißt, wir sind nachher ein Volk von alten, kranken, pflegebedürftigen Menschen mit einem höheren Maß an sozialer Armut. Und da kommt nach meinem Dafürhalten, halte ich für total realistisch, eine Riesenaufgabe für Gemeinde auf uns zu. Wir werden als Gemeinde nicht mehr sagen können, der Sozialstaat wird schon machen. Wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass kleine Initiativen wie ein Sozius oder was weiß ich auch immer da ist, um irgendetwas zu tun. Ich glaube, das, was damals wirklich als Tagesgeschäft gefragt war, versorge deinen Nächsten, wird bis zum gewissen Grad wiederkommen. Nicht wie damals in dem Maße, aber viel stärker, als das heute der Fall ist. Halte ich für total realistisch, können wir gerne darüber diskutieren und ist auch keine Schwarzmalerei bezogen auf die Zukunft, sondern aus meiner Sicht tatsächlich einfach nur an allen Daten, weil alle Daten dazu sind heute schon ablesbar, ist es da. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen gebückt nach draußen, das mit Konflikten ansprechen ist schwierig und alles Mögliche. Das machen wir aber auch unter dem Aspekt von echt jetzt. Ich hatte eben so die ganze Zeit eine Mauer als Hintergrundbild. Ich glaube, dass das nicht das Bild in der Zukunft von Gemeinde ist. Ich glaube, dass die Zukunft von Gemeinde, die Zukunft Kinder Gottes, eine strahlende ist. Das ist was, was wir uns heute wünschen würden, dass irgendwo die Sonne wieder voll sichtbar wäre und uns dann wärmen würde. Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Und zwar deswegen, weil unser Ziel ist nicht, vor irgendeine Mauer zu rennen. Unser Ziel ist nicht, irgendwann in Deutschland in Altersarmut zu sitzen oder auch nicht. Sondern unser Ziel ist das ewige Leben mit unserem Herrn. Und auf dem Weg dahin sind wir genau mit dem unterwegs. Und das ist nach meinem Dafürhalten genau die Situation Nehemias gewesen. Er wusste, ich handle im Auftrag meines Herrn. Er wusste, ich tue jetzt genau das, was Gott von mir will. Und wenn ich das weiß, dann ist es kein Appell an eigene Stärke, sondern ist es einfach etwas tun in dem Wissen, dass der König der Könige an meiner Seite steht. Als Kinder Gottes sind wir unterwegs in Freiheit. Das ist schön. Aber es ist genau vor dem Hintergrund all dessen, was wir uns angeguckt haben, auch anstrengend. Weil Freiheit bedeutet erstmal, uns selbst zu leben, aber das ist damit nicht gemeint. Freiheit und das Anstrengende daran ist, für den anderen mit da zu sein und zu gucken, was mir Gott mit auf den Weg gegeben hat, um es dann für andere einzusetzen und das ist herausfordernd. Und wir sind genau in diesem Auftrag unterwegs. Wir sind ermächtigt, wir sind beauftragt, wir sind genauso beauftragt wie ein Nehemia. Wir sind im Auftrag Gottes unterwegs. Und wir fallen immer mal wieder auf die Nase, müssen immer mal wieder aufstehen und das ist das Schöne mit dabei. Das dürfen wir bei unserem Herrn, weil das ist die Erlösung, die immer mit uns einhergeht. Und ganz am Ende, in dem Text von Jesaja stand drin, ich, der Herr, bin euer Retter. Ich sammle euch von überall her. Euch kann da nichts passieren, weil ich euer Gott bin. Und das sind auch wir. Wir sind für immer gerettet. Und genau mit der Perspektive wünsche ich euch, dass ihr die neue Woche angehen könnt, wünsche ich euch, dass ihr in die Zukunft reingucken könnt, weil ansonsten kann man in der Welt schon mal kirre werden bei allem, was man so liest, müssen wir aber gar nicht, weil genau mit diesen Sätzen können wir, glaube ich, positiv in die Zukunft gucken. Amen.